Der Prophet Jesaja, Kapitel 66, unter der Überschrift: Die Wiedergeburt Jerusalems und die Rettung der Nationen. Wir sehen also schon an dieser Überschrift, es geht um Jerusalem, also sprich Israel insgesamt auch, und auch die Nationen der ganzen Welt. Letztendlich geht es um das Endziel, dass alle eingeladen sind, in das Himmelreich zu kommen. Und der Herr sagt uns hier durch den Propheten Jesaja sehr viel. Wir haben jetzt in dieser Woche bis jetzt schon 11 Kapitel betrachtet mit Gottes Gnade. Und nun abschließend das wichtige Kapitel 66, das alles nochmal auf den Punkt bringt. Da ich so lange lese, ich es immer Vers für Vers, beziehungsweise Abschnitt für Abschnitt, damit wir dann immer eine Erklärung auch dazu haben. Es ist ja nicht alles so leicht zu verstehen. Und ich will es auch in aller Schwachheit und der Gebet und mit Gottes Hilfe versuchen, uns dazu einiges weiterzugeben. Wir lesen ab Vers 1. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies alles hat meine Hand gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Nun, natürlich dürfen wir Kirchen bauen, Gemeindehäuser, Bethäuser, aber im Bewusstsein, Gott braucht das nicht. Er ist der Schöpfer des Universums. Aber wir als Menschen, wir können ihn anbeten in Kirchen, in Gemeindehäusern, in Bethäusern, aber auch im stillen Kämmerlein, auch in der Versammlung, in der Natur. Wir waren jetzt gerade vor einigen Wochen in der Schweiz, hatte ich Vorträge, und da haben mich die Brüder in eine Höhle geführt, wo sich die ersten Täufer getroffen haben, die verfolgt wurden von den Katholiken und auch von den Reformierten. In der Anfangszeit unvorstellbar, dass Christen oder die sich so nennen, andere Christen verfolgen. Die haben sich in einer Höhle versammelt. Vielleicht kommt diese Zeit auch wieder. Es heißt ja auch, dass am Ende wieder Verfolgung sein wird, Christenverfolgung. Aber was Gott hier sagen will, er ist so allmächtig. Der Himmel ist sein Thron und die Erde ist praktisch der Schemel für seine Füße. Die Erde, die wir so als groß empfinden, als Menschen, weil wir ja wie kleine Ameisen sind, ist für Gott nur ein Fußschemel. Und wenn hier vom Himmel die Rede ist, als Thron Gottes, dann müssen wir wissen, dass in 2. Korinther 12, Vers 2 der Apostel Paulus schreibt, er wurde entrückt in den dritten Himmel und hat dort wunderbare Offenbarungen Gottes bekommen. Es gibt also laut biblischer Aussage nicht 7 Himmel wie bei den Schlagern, sondern 3 Himmel. Der erste Himmel, das, was wir hier sehen, das sichtbare Firmament, so jetzt bei Tag auch, wo die Sonne scheint, da jetzt blau aussieht. Bei Nacht sehen wir schon weiter, da sehen wir auch das Universum mit den Sternen, also ein Ausschnitt davon zumindest. Das ist dann der zweite Himmel, das ganze Universum, der Kosmos. Und der dritte Himmel, wohin der Apostel Paulus gelangen durfte und eine Schau von Gott bekommen hat, das ist der Thron Gottes, der über unserem Universum steht. Wie auch immer man sich das vorstellt, vielleicht eine höhere Dimension, die allerhöchste und letzte Dimension, in der Gott wohnt und von der aus unsere Welt einwirkt. Aber auf jeden Fall, das alles ist Gottes Thron und die Erde ist der Schemel für seine Füße. Und deshalb soll der Mensch, auch wenn wir noch so schöne Kirchen, Kathedralen oder Bethäuser bauen, sich nicht einbilden, dass er hier etwas Besonderes tut. Natürlich ist es ein Auftrag Gottes, aber der schönste Tempel, die schönste Kirche, der schönste Dom, alles das ist praktisch nichts im Vergleich zu Gottes Majestät. Als Salomo den Tempel baute, dann war auch ihm bewusst, dass Gott das nicht braucht, aber dass es für die Menschen ein Ort der besonderen Begegnung sein sollte. Und so sind auch unsere Kirchen, Versammlungshäuser, Orte natürlich der besonderen Begegnung mit Gott, wo wir uns versammeln, das Wort Gottes in besonderer Weise hören können, beten, Gemeinschaft haben. Also ich will das nicht abwerten. Aber dass wir im Bewusstsein sind, auch wenn sie alle unsere Kirchen abreißen würden oder vielleicht noch schlimmer zum Götzentempel umwandeln oder zur Moschee oder was auch immer, dann können wir trotzdem Gott weiterhin anbeten. In unserem Herzen, im Kämmerlein, überall, wo wir sind. Und der Herr sagt ja auch schon, wo 2 oder 3 versammelt sind, in meinem Namen bin ich mitten unter ihnen. Im Himmel ist übrigens kein Tempel mehr nötig, so lesen wir in Offenbarung 21 und 22, denn Gott selber ist der Tempel und das Lamm. In Apostelgeschichte 7, ab Vers 44, da ist ja die Rede des Evangelisten oder Diakons Stephanus, und das führt praktisch mit zu seiner Steinigung, als er zu den wütenden Vertretern des Judentums, waren ja nicht alle Juden, aber die, die eifersüchtig waren auf Jesus und seine Jünger, denen hat er gesagt, Apostelgeschichte 7, ab Vers 47, Salomo aber erbaute ihm, also Gott, ein Haus. Aber der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Wie der Prophet, und zwar Jesaja, spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder wo ist der Ort, an dem ich wohnen soll? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Da wird wirklich das zitiert, was in Jesaja 66 steht. Also Gott hat es gemacht. Und wo ist der wahre Tempel Gottes? In den Menschen, die demütig vor Gott sind, die ihre eigene Unfähigkeit erkennen, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du, die zerbrochenen Geistes sind, wirkliche Bekehrung und Wiedergeburt führt durch den Zerbruch hindurch vor Gott. Nicht einfach handheben, bekehrt, sondern der Mensch, der erkennt, ich bin ein verlorener Mensch, ich habe wirklich nichts zu bringen, außer meine Sünde und Armut. Und der Herr möchte den Menschen auch zerbrechen, damit er ihn dann mit seinem Geist füllt. Nur ein leeres Gefäß kann auch gefüllt werden. Ja, wenn wir selber uns brüsten, wie toll wir sind und ich habe mich jetzt bekehrt und alles, ist ja wunderschön, wenn das jemand sagt, aber ist er auch durch den geistlichen Zerbruch gegangen? Hat er wirklich erkannt, ich bin elend, ich komme in die Hölle, so wie ich bin, ich muss wirklich radikal umkehren, den Herrn Jesus ins Herz nehmen, Reinigung durch sein Blut erlangen und nur so werde ich in den Himmel kommen können. Gott wird diesen ansehen, so steht in Vers 2, der demütig ist, zerbrochenen Geistes und der zittert vor meinem Wort, der das Wort nicht oberflächlich nimmt und so vielleicht noch mit gotteslästerlich verfälschten Bibeln hantiert, die sich zu Unrecht noch Bibel nennen, sondern der wirklich das heilige Wort Gottes in Ehrfurcht hält, predigt und auch umsetzt im Leben. Der wahre Gottesdienst, der wird beschrieben im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 und 2. Da lesen wir, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, also eurer Gesinnung, eures Denkens und Wesens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also unser Leben soll Gott dienen. Nicht einfach, dass wir sonntags ein, zwei Stunden irgendwo absitzen und sagen, damit habe ich Gott gedient, sondern dann fängt es ja erst an, dass wir das, was wir hoffentlich an biblischer Botschaft gehört haben, umsetzen in die Praxis. Gottesdienst ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und natürlich auch Sonntag. Vers 3. Das ist jetzt vielleicht nicht so leicht zu verstehen. Da steht jetzt zu lesen, wer einen Ochsen schächtet, ist wie einer, der einen Menschen erschlägt. Wer ein Schaf opfert, ist wie einer, der einem Hund das Genick bricht. Wer Speisopfer darbringt, ist wie einer, der Schweineblut opfert. Wer Weihrauch anzündet, ist wie einer, der einen Götzen verehrt. Sie alle erwählen ihre eigenen Wege und ihre Seele hat Wohlgefallen an ihren Gräueln, an ihren Abscheulichkeiten. Ich denke, hier ist gemeint die Heuchelei der Menschen, die nur ein äußerliches Ritual vollführen. Die in eine Kirche gehen, eine Kerze anzünden, aber sie tun das nur, um ihr Gewissen zu beruhigen. Sie ehren gar nicht Gott damit, sondern denken, ja, das macht man halt so, ist Tradition, hat man immer schon so gemacht. Und hier werden einige Beispiele genannt, so aus dem jüdischen Umfeld, in der Zeit Jesajas auch. Da hat man ja Ochsen geschächtet, Tieropfer gebracht, in dem Fall Brandopfer. Aber im Leben hat es nicht gestimmt. Und deshalb wird dieses Opfer gleichgeachtet mit einem, der einen Menschen erschlägt, entweder durch Mord oder Menschenopfer bringt, wie die Heiden. Auch das ist kein wirkliches Opfer, was Gott gefällt, sondern ein Gräuel, einen Menschen zu erschlagen. Und wenn diese ganze Opferei mit einer falschen Gesinnung geschieht, wenn das Herz nicht dabei ist, wenn die Heiligkeit Gottes nicht gewahrt wird, ist es Gott ein Gräuel. Genauso, wenn sie Schafe opfern, das ist ein bisschen eine Nummer kleiner, Ochse und dann das Schaf, das ist geringer. Und dann, wenn das Opfer nicht vom Herzen geschieht, Jesaja 66, Vers 3 sind wir, wenn das nicht von Herzen geschieht, dann ist das, wie wenn man einem Hund das Genick bricht. Und ein Hund gilt im Judentum als unreines Tier. Also wird das Schafopfer genauso unrein geachtet, wie wenn man einen Hund opfern würde, wenn es nicht in der richtigen Gesinnung geschieht. Genauso die Speisopfer. Speisopfer, wer die darbringt, ist wie einer, der Schweineblut opfert. Das Speisopfer, das hat ja eine besondere Bedeutung im Unterschied zu den Sündopfern zum Beispiel, ist es nicht zur Sühnung der Sünde, sondern ist schon eine Folge dessen, dass die Sünde gesühnt ist. Das Speisopfer zeigt praktisch den Menschen in seinem Leben als reinen, sündlosen Mensch, der schon gereinigt ist durch die Opfer, die zur Sühnung dienen. Und jetzt soll der Mensch in der Macht und Kraft des Heiligen Geistes handeln. Speisopfer, das bestand aus Feinmehl. Es musste ungesäuert sein und mit Öl vermischt. In der einfachsten Form wurde dieses Speisopfer so gemacht, dass man eine Handvoll Mehl nahm und mit Öl begoss und dann auf dem Altar verbrannt hat. Also das Speisopfer, da geht es schon um das neue Leben in der Heiligkeit Gottes. Aber wer das in einer unlauteren Gesinnung tut, der kann gleich Schweineblut opfern, was ja Gott ein Gräuel ist, weil das Schwein auch für den Juden als unreines Tier gilt. Genauso mit dem Weihrauch. Weihrauch oder Kerzen anzünden und so weiter, Weihrauch, Gebete emporsenden. Der Rauch steht ja für das Gebet, das zu Gott emporsteigen soll. Aber wenn das auch nur ein Ritual ist, ein Geplapper, wie viele auch das Vaterunser herunterplappern und gar nicht von Herzen beten, dann ist das genauso, wenn man direkt einen Götzen verehren würde. Kann man sich gleich bei Hornbach so einen Götzen kaufen und aufstellen, ist dann genauso schlimm, wie wenn ich das Vaterunser nur gedankenlos herunterplappere. Beides soll man nicht tun, sondern man soll von Herzen den einzig wahren Gott verehren, nicht die Götzen, und den Herrn ehren, vor allem auch durch das Leben. Dann sagt hier Gott, sie alle erwählen ihre eigenen Wege und ihre Seele hat Wohlgefallen an ihren Gräueln. Weil sie sagen zwar, sie seien religiös, aber im Grunde gehen sie ihre eigenen sündhaften Wege des Egoismus und es fehlt die wirkliche Gottesliebe und Nächstenliebe. Vers 4. Darum will auch ich erwählen, was sie quält, und über sie bringen, wovor ihnen graut. Denn als ich rief, gab mir niemand Antwort. Als ich redete, wollten sie nicht hören, sondern taten, was böse ist in meinen Augen, und erwählten, was mir nicht gefiel. Das sagt alles Gott. Gott schickt die Strafe auf die Menschen, die so oberflächlich, unbedacht und heuchlerisch mit seiner Heiligkeit, seinem Wort, seinen Geboten umgehen. Es wird es nicht näher gesagt, was hier kommt, aber wir wissen aus der Geschichte, Gott hat immer wieder feindliche Völker geschickt, die Israel und Juda erobert haben. Er hat viele Gerichte gebracht über Israel, aber auch über andere Völker, die natürlich genauso oder noch schlimmer im Götzendienst leben, die von vornherein schon falsche Götter verehren. Israel müsste es besser wissen, denn ihnen sind ja die Propheten, die Verheißungen, die Bündnisse geschenkt, sodass sie also keine Ausrede haben. Im Römerbrief Kapitel 1 wird das Gericht über die Heiden beschrieben, in Kapitel 2 das Gericht über die Juden, die sich überheben und denken, ja, wir haben ja alles, aber sie leben nicht danach. Also ich pauschalisiere jetzt natürlich nicht alle, es gibt immer Ausnahmen und der Herr spricht immer vom Rest. Auch in Jesaja 66 werden wir gleich noch hören, dass es zwei Gruppen gibt. Die einen, die dem Herrn nachfolgen, dieser heilige Rest, und die anderen, die es oberflächlich nehmen, die nur nominelle Juden sind, genauso wie es heute viele Namenschristen gibt. Die überwiegende Zahl wohl sind Namenschristen. Es wäre wunderbar, wenn wir 1, 2 oder noch mehr Milliarden echte Christen hätten auf der Welt. Bräuchte man keine Polizei, keine Armeen, wenn das so wäre. Aber es ist ja leider nicht so. Und hier sagt Gott, als ich rief, gab mir niemand Antwort. Dann, wenn Gott wirklich redet, haben sie gar nicht zugehört. Ihre Herzen sind verstockt. Als der Herr geredet hat zu dem jungen Samuel, im Tempel bei Eli, dann hat er zugehört. Und er war damals der Prophet in seiner Zeit, während Eli im Ungehorsam gewandelt ist und dem Gericht Gottes verfiel. Zu Eli hat Gott nicht mehr geredet, aber zu diesem jungen Samuel. Welche Demütigung für diesen alten Priester Eli. Man kann das in den ersten Kapiteln des ersten Samuel-Buches nachlesen. Also wenn Gott auch zu dir redet, durch eine Predigt, durch das Wort, dann höre, höre und bitte ihn, dich weiter zu leiten und höre auf sein Wort. Ich meine jetzt nicht irgendwelche Visionen und so, da muss man aufpassen und Träume, aber das, was Gott durch die Bibel dir sagt, in der stillen Zeit, wenn du sie liest oder in der Predigt, da höre genau zu, mach dir Notizen und setze es im Leben um. Prüfe aber natürlich alles, was Menschen predigen, anhand des Wortes Gottes. Das ist auch klar. Mit einer unverfälschten Bibel und Bibelübersetzung. Aber sie wollten nicht hören, sondern taten, was böse ist, in Gottes Augen erwählten, was ihm nicht gefiel. Der Jesus sagt, seid Täter des Wortes, nicht Hörer allein. Beziehungsweise auch der Jakobusbrief legt das entsprechend aus, was der Herr Jesus in der Bergpredigt dementsprechend gesagt hat, dass man wirklich auch Täter des Wortes sein soll. Vers 5. Hört das Wort des Herrn, ihr, die ihr erzittert vor seinem Wort. Es sagen eure Brüder, die euch hassen und euch verstoßen, um meines Namens willen, der Herr möge sich doch verherrlichen, damit wir eure Freude sehen können. Aber sie werden sich schämen müssen. Das ist eine geheimnisvolle Stelle, aber wir sehen, wenn wir es genau lesen, hier sind zwei Gruppen genannt. Gott spricht hier zu denen, die erzittern vor seinem Wort. Das sind die, die wirklich in der Demut vor Gott wandeln, die ihn lieben, die echt und ernsthaft sind. Man kann neutestamentlich sagen, die auf dem schmalen Weg Jesus Christus nachwandeln. Zu denen sagt er, es sagen eure Brüder, die euch hassen. Brüder muss man hier in Anführungsstrichen denken. Die Brüder oder Schwestern, die sich nur so nennen, Namensbrüder, Namensschwestern, aber keine echten Juden oder Christen im Neuen Bund, die hassen nämlich die Echten und verfolgen sie, stellen sie an den Pranger, liefern sie aus und die spotten auch. Und zwar um des Namens Gottes willen, die sagen dann, auch heute hören wir das manchmal, der Herr möge sich doch verherrlichen, damit wir eure Freude sehen können. Mit anderen Worten, sie wollen Wunder und Zeichen sehen. Sie wollen sehen, dass Gott eingreift, dass er dem Leid ein Ende macht, dass er die Krankheiten immer heilen muss und dass er ja immer den Sieg behält. Es gibt eine ganze Richtung heute in der Christenheit, die sogenannte charismatische Bewegung. Ich spreche eher von pseudocharismatisch, weil hier viele falsche Dinge und Verdrehungen sind, auch okkulte Dinge. Die haben die sogenannte Kreuzestheologie ersetzt durch eine Herrlichkeitstheologie. Ja, wir wollen nicht mehr durch das Jammertal gehen und der gekreuzigte Jesus ist ja recht und schön, aber wir wollen jetzt Zeichen und Wunder sehen. Da muss Power sein, die Leute müssen in Ekstase kommen, müssen Sensationen geschehen, Massenheilungen auf der Bühne und so weiter und so fort. Nun, ich frage euch, hat der Herr Jesus das auch so gemacht? Kommt her, ich mache jetzt eine Massenheilung, sagt es allen weiter und so. Es war genau umgekehrt. Er hat gesagt, sag es niemand weiter, zeige dich höchstens dem Priester, ja, und so weiter. Das ist interessant. Da gab es nie eine Showveranstaltung oder Massenheilung. Nun, und heute aber ist es genau umgekehrt. Dann werden diese Leute groß gemacht, es wird viel Geld gesammelt, alles das hat der Herr Jesus so nicht getan und die Apostel auch nicht. Natürlich hat sich rumgesprochen, auch damals, aber Herr Jesus hat immer gesagt, sage es nicht weiter. Sehr interessant. Und schon für Geld gar nicht getan, diese Dinge. Die Herrlichkeitstheologie. Und dann kommen falsche Geister, wo man nicht mehr das Kreuz Jesu und seine Auferstehung natürlich auch im Zentrum hat. Da werden dann die Wunder Jesu durch die Wunden Jesu, so muss ich sagen, der hat auch Wunder getan, der Herr Jesus, aber die Wunden Jesu ersetzt durch die Wundersucht. Und das ist ein gefährlicher Fallstrick Satans. Denn Satan kann auch in begrenztem Maße Wunder tun und die Leute auf eine falsche Spur bringen. Vor allem, wenn dann irgendwelche Wunderheiler groß gemacht werden, viel Geld damit verdienen und es kommt letztendlich doch aus entweder psychologischer Wirkung, Autosuggestion oder durch dämonische Mächte. Gott kann heilen, aber dann muss es geschehen gemäß Jakobus 5 im Kämmerlein, die Ältesten rufen. Und dann heißt, wenn der Mensch Buße tut und die Sünden bekennt und auch die anderen, dann wird der Herr ihn aufrichten. Aber aufrichten heißt nicht heilen unbedingt. Es kann Heilung sein, kann aber auch eine Stärkung sein, eine geistliche Stärkung, eine leibliche Stärkung. Aber auch der Tod kann eintreten, denn wenn wir nicht entrückt werden, müssen wir durch den Todesjordan gehen. Ja, und diese Spotten, und im 2. Petrus 3 ist auch so ein Beispiel, da sind viele, die spotten, wann kommt denn Jesus wieder? Ihr wartet ja schon so lange darauf. Und dann antwortet Gott durch den Apostel Petrus, Gott möchte, dass noch viele gerettet werden, dass noch Gnadenzeit ist und viele eingesammelt werden, dann wird Jesus wiederkommen. Denn bei ihm ist ein Tag wie 1000 Jahre. Dieser Zeitraum jetzt von 2000 Jahren ist vor Gott praktisch nichts. Ja? Trotzdem dürfen wir den Herrn natürlich jederzeit erwarten, denn die Zeichen der Zeit haben sich gemehrt. Das betonen wir ja auch in den Endzeitkonferenzen. Vor allem seit der Staatsgründung Israels ist ein ganz massives Endzeitzeichen angebrochen, das es früher, etwa zur Zeit der Reformation, noch nicht gegeben hatte. Und dann sagt der Herr über diese, die da spotten, über die echten Juden und die echten Christen, die werden sich schämen müssen. Und dann wird Gott antworten, aber auf seine Weise. Vers 6, eine Stimme des Getümmels erschallt von der Stadt her, eine Stimme aus dem Tempel. Das ist die Stimme des Herrn, der seinen Feinden bezahlt, was sie verdienen. Nun, ich denke, dass hier die Zerstörung Jerusalems auch mit anklingt, dass hier fremde Völkerscharen einmarschieren, über die Stadt des großen Königs herfallen, sie schleifen. Das geschah ja mit dem Nordreich Samaria, das ist jetzt nicht Jerusalem, sondern das Nordreich Samaria durch die Assyrer, 722 vor Christus, dann 586 vor Christus, dann vollends durch die Babylonier. Jerusalem wurde erobert, das Volk wurde in die Verbannung geschleppt nach Babylon. Dann 70 nach Christus durch die Römer, wo der Tempel ebenfalls nochmal zerstört wurde, der ja wieder aufgebaut war durch Zerubabel, Joshua und dann später Herodes. Und nun ist ja auch der Felsendom des Islam als ein Gräuel der Verwüstung auf dem Tempelplatz. Und es wird auch ein Getümmel sein, ein großes Weltgetümmel durch die Schlacht von Harmageddon. Die kommt gleich noch in weiterem Zusammenhang vor. Aber zunächst kommt ein interessanter Hinweis hier, der sehr geheimnisvoll ist und wo es auch verschiedene Auslegungen gibt, über die Wiedergeburt Jerusalems. Hier lesen wir, ich lese mal im Zusammenhang zunächst, ab Vers 7. Hier geht es um Jerusalem. Ehe sie Wehen empfand, hat sie geboren. Bevor die Kindesnot sie ankam, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder bekommen. Sollte ich bis zum Durchbruch bringen und doch nicht gebären lassen, spricht der Herr? Sollte ich, der ich gebären lasse, die Geburt verhindern, spricht dein Gott? Freut euch mit Jerusalem und frohlockt über sie, ihr alle, die ihr sie liebt. Frohlockt, teilt nun auch ihre Freude mit ihr, ihr alle, die ihr euch um sie betrübt habt, indem ihr euch satt drängt an ihrer tröstenden Brust, indem ihr euch in vollen Zügen labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr, siehe, ich will den Frieden zu ihr hinleiten wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heidenvölker wie einen überfließenden Bach. Und ihr sollt gestillt werden. Man wird euch auf den Armen tragen und auf den Knien liebkosen, wie einen, den seine Mutter tröstet. Da passt dieses Babygeschrei gerade sehr gut dazu. Ja. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Ja, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Und wenn ihr dies seht, dann wird euer Herz sich freuen und eure Gebeine werden sprossen wie grünes Gras. So wird sich die Hand des Herrn zu erkennen geben an seinen Knechten, sein Zorn aber an seinen Feinden. Nun, was könnte das bedeuten? Wir wissen, dass Jerusalem immer wieder zerstört wurde, auch der Tempel, wir haben es gerade gehört. Aber das wird nicht immer so bleiben. Jerusalem als Hauptstadt des jüdischen Reiches und Volkes wird wieder erstehen. Und ich denke, dass das in Stufen geschieht. Eine ganz wichtige Voraussetzung war natürlich die Staatsgründung Israels 1948. dass die Juden das Recht bekamen, wieder einen Staat zu gründen. Und 1967, als ja, die Hauptstadt, man kann sagen, erobert wurde, und ja, sie standen an der Klagemauer und General Moshe Dayan rief aus: Wir sind zur Allerheiligsten unserer heiligen Stätten zurückgekehrt und werden nie mehr von hier weichen. Möge der Herr es ihnen so schenken. Ja. Und ich denke, eine wichtige Parallelstelle ist beim Propheten Sacharja, aber auch beim Propheten Hesekiel. Da ist ja die Rede, und das ist sicherlich auch im Zusammenhang mit dem Holocaust und seinen Folgen zu sehen, dass die Totengebeine, ein ganzes Feld mit Totengebeinen ist und dass diese wieder lebendig werden. Vielleicht lesen wir erstmal aus Hesekiel eine wichtige Stelle hierzu, um uns dem Verständnis zu nähern. Hesekiel 37. Ich habe überall Zettel reingemacht hier. So, Hesekiel 37. Das ist ja das bekannte Bild mit diesem Totengebeinenfeld. Die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: O Herr, Jahwe, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Seht, ich will meinen Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weissagte ich, wie mir befohlen war, und als ich weissagte, entstand ein Geräusch und siehe, eine Erschütterung, und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen und es wuchs Fleisch an ihnen, es zog sich Haut darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir: Richte eine Weissagung an den Odem, weissage, Menschensohn, und sprich zum Odem: So spricht Gott, der Herr, Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem, also Lebensatem, in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott, der Herr, siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun, spricht der Herr. Kann man das anders verstehen als die Heimkehr Israels, das im 20. Jahrhundert tatsächlich eingetroffen ist? Warum heißt es aber, die Totengebeine rückten zusammen, aber es war noch kein Lebensatem in ihnen? Nun, sie sind physisch zusammengerückt, das Volk ist entstanden, aber sie haben den Messias Jesus noch nicht erkannt. Die meisten leider. Das heißt, sie sind zwar äußerlich lebendig, aber innerlich fehlt ihnen immer noch der Lebensatem des Messias, der Erlösung durch das Blut Jesu Christi, den meisten in Israel leider. Also die, aber es ist eine wichtige Stufe, diese nationale Entstehung und Gründung Israels. Aber wann wird denn dieser Lebensatem hineinkommen? Dazu müssen wir den Propheten Sacharja betrachten. Darüber habe ich ja vor einem Jahr eine Bibelwoche gehalten. Die gibt es auch draußen gedruckt, mit dem Titel Endkampf um Jerusalem und die Schlacht von Harmagedon. Da wird in Sacharja 12 bis 14 sehr ausführlich beschrieben, was am Ende geschehen wird. Das kann ich jetzt auch nicht alles lesen, aber ein paar Stichworte aus Kapitel 12 bis 14 im Propheten Sacharja. Da wird zunächst einmal etwas Schreckliches gesagt. Ich sage das auch immer, wenn ich in Israel bin, unseren jüdischen, meistens waren bisher jüdische Guides, nächstes Mal haben wir wohl einen messianischen Juden als Guide, jetzt im November. Seid herzlich eingeladen. Aber ich wollte nur sagen, dann sagen wir denen, guck mal, was da steht im Alten Testament, die hebräische Bibel, was da alles noch geschehen wird. Nämlich, Jerusalem wird zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. zum Laststein für alle Völker und alle Nationen der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln. Ist das nicht schrecklich? Aber so wird es kommen, die Schlacht von Harmagedon. An jenem Tag, spricht der Herr, will ich alle Pferde mit Scheu schlagen und ihre Reiter mit Wahnsinn. Gott wird eingreifen, das ist dann auch gleich der Trost und die Hoffnung. Und der Herr wird erretten, aber nicht alle. Es werden 2/3 umkommen, wird auch gesagt. Und dann heißt es in Sacharja 12, Vers 10, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen, den sie durchbohrt, durchstochen haben. Das sagt Gott von sich selber, das heißt, Jesus ist Gott, der am Kreuz gestorben ist. Natürlich durch Maria in Fleischesgestalt, er konnte sterben und doch ist er auferweckt worden, der Sohn Gottes. Und dann werden sie erkennen, Jesus von Nazareth ist tatsächlich der Messias. Die große Erweckung. Und darunter verstehe ich jetzt, aus meiner Sicht, die Neugeburt Jerusalems, wenn sie als auch nationale Größe bei der Wiederkunft Jesu, bei der Schlacht von Harmagedon, den erkennen werden, den sie durchbohrt haben. Und dann werden sie um ihn klagen, weil sie ihn auch gekreuzigt haben, also ihre Vorfahren. Es waren ja nicht nur die Juden, es waren auch die Römer. Auch jeder durch seine Sünde hat den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht. Jeder von uns letztendlich auch. Dann heißt es über das Drittel, das übrig bleiben wird nach diesen ganzen Kämpfen in Sacharja 13, Vers 9. Aber dieses Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert und will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr, Jahwe, ist mein Gott. Dann werden sie den wahren Gott erkennen und Jesus als den Sohn Gottes. Und dann heißt es ja noch in Sacharja 14, wenn der Herr wiederkommt, werden seine Füße auf dem Ölberg bei Jerusalem stehen, nirgends anders. Dort wird er zuerst erscheinen und dann sein Reich aufrichten von Jerusalem, was wir wiederum bei Propheten Jesaja Kapitel 2 und dem Propheten Micha Kapitel 4 nachlesen können. Wenn der Messias regieren wird, von Jerusalem aus. Aber dazu ist die Voraussetzung die Wiedergeburt Jerusalems, die große Erweckung in Israel, auch insgesamt, wenn sie auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Auch im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 wird ausführlich davon berichtet, dass Israel verstockt wurde, damit das Heil zu den Nationen geht. Aber am Ende wird Israel auch wieder eine Heilsbedeutung, eine ganz wichtige Heilsbedeutung erlangen. Darüber habe ich schon ein paar Mal diese Tage gesprochen, das möchte ich jetzt nicht alles wiederholen. Ja, ich möchte da doch noch ein paar Einzelheiten sagen zu den Versen 7 bis 14, obwohl es wesentlich jetzt schon gesagt wurde. Warum heißt es hier, ehe sie Wehen empfand, hat sie geboren? Es gab ja viele Wehen in der Geschichte, viele Bedrängnisse. Ja, bevor die Kindesnot sie ankam, wurde sie von einem Knaben entbunden. Hier wird sicherlich auch der Messias schon angedeutet, dieser Knabe, der entbunden wird, was wir auch lesen in Offenbarung 12, der Knabe, der Frau, der dann verfolgt wird, ja, das ist zunächst das verfolgte Israel, dann aber auch die verfolgte Gemeinde, die zusammengesetzt aus den Geretteten aus Israel und den Nationen. Und wer hat so etwas gehört, wurde hier ein Land an einem Tag zur Welt gebracht. Das wird die große Erweckung sein bei der Wiederkunft Jesu. Ist hier ein Volk auf einmal geboren worden? Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Und der Durchbruch kommt, Gott lässt gebären und das ist ein Grund großer Freude, Vers 10. Und dann, wenn das geschehen ist, wenn von Jerusalem aus die Weltherrschaft des Messias, Jesus Christus, geschehen wird, dann gilt das, was hier steht, dass man sich satt trinken kann an ihrer tröstenden Brust. Das ist ein schönes Bild. Ja, so wie ein Säugling völlig satt wird durch die Muttermilch, so wird die Menschheit satt werden durch das Wort Gottes, das von Jerusalem ausgeht. Und dann wird die Fülle der Herrlichkeit offenbar sein. Friede wird sein, Vers 12, wie ein Wasserstrom von Jerusalem ausgehen, auch symbolisiert durch den Wasserstrom, der aus dem Tempel geht und sogar das tote Meer lebendig macht, dass auch dort Fische wieder leben werden. Könnt ihr ebenfalls im Propheten Hesekiel nachlesen. Man wird die Juden dann aber nicht mehr verachten, sondern lieben und erkennen, dass das Heil von den Juden kommt. Es werden Juden sein, die den Messias Jesus angenommen haben. Und man wird sie auf den Armen tragen, auf den Knien liebkosen, steht hier in Vers 12. Wie eine, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten, sagt der Herr. Und zwar in Jerusalem und auch von Jerusalem ausgehend. Das Herz wird sich freuen, die Gebeine werden sprossen, die werden nicht mehr vertrocknet und tot sein, wie da bei Hesekiel 37, wo sie zusammenrücken aus diesen ganzen Verfolgungen heraus und auch aus dem Holocaust der Nazis heraus, sondern sie werden jetzt grünen und blühen. Ich weiß, das ist jetzt eine Sicht. Ich lese aber noch die Sicht hier von dem Bethanien-Kommentar, der auf Henry Allen Ironside zurückgeht. Das sind auch einige sande Bemerkungen zu dieser nicht einfachen Stelle. Da steht über die Wiedergeburt Jerusalems folgendes, auf Seite 399 und 400. Die Stadt bzw. das Volk muss durch Drangsale gehen wie eine Mutter in Wehen, doch diese Schmerzen führen zu einem glücklichen Ergebnis. So wie die schmerzhaften Wehen eine Folge des Sündenfalls sind, so waren die Leiden Israels die Folgen und die Zuchtmaßnahme für ihre Sünden. Juda sollte von Assyrien, Babylon, Rom und anderen Mächten belagert, geschlagen, weggeführt und geknechtet werden. Aber dieses Gericht führt immer dazu, dass ein Überrest zur Buße kommt und gerettet wird. Es ist ein von Gott verordnetes, heilsames Gericht. Und es ist im Verhältnis zur Schuld des Volkes so sanft und leicht, dass es hier verglichen wird mit nur ganz kurzen Wehen. Wenn eine Schwangere Wehen bekommt, ziehen sich diese oft schier unerträglich lange hin. Doch mit seinem Volk geht Gott sehr maßvoll und zurückhaltend um. Heil und Rettung kommen schon so rasch, dass es wie bei einer Schwangeren ist, die sofort nach Einsetzen der ersten Wehen gebiert. Der Beginn der Wehen des Gerichtes war für die Gläubigen das Zeichen, dass schon bald die Geburt, das Heil folgen wird, weil Gott seine Verheißungen hält, so ermutigt er einen Überrest zum Ausharren. Man vergleiche dazu auch die Wehen in Matthäus 24, 8 bis 13, wo es ebenfalls um die Drangsalszeit Israels geht, die den tausendjährigen Reich angeht. Der Knabe, den Jerusalem gebiert, spielt an auf den Messias, denn in ihm ist das Heil. Er ist der Urheber der ewigen Errettung und wer in ihm ist und ihm folgt und sich mit ihm identifiziert, wird an der Errettung teilhaben. Soweit diese Erklärung aus dem Buch Jesaja, Trost für Gottes Volk. Es ist immer gut, wenn man noch eine andere oder mehrere andere Stimmen auf solchen Stellen hört. Dann die weiteren Verse. Wir haben erst das halbe Kapitel, aber es ist halt eben ein sehr langer Abschluss hier. Da geht es jetzt nochmal zurück vom tausendjährigen Friedensreich, nochmal wieder einen Schritt zurück zu dem, was vorausgeht, was kommt vorher, wisst ihr es? Die Schlacht von Harmagedon, ja? Wo der Antichrist und der falsche Prophet, diese zwei Tiere gemäß Offenbarung 13, gerichtet und besiegt werden. Vers 15. Denn siehe, der Herr wird im Feuer kommen und seine Streitwagen wie der Sturmwind, um seinen Zorn in Glut zu verwandeln und seine Drohungen in Feuerflammen. Denn mit Feuer und mit seinem Schwert wird der Herr alles Fleisch richten und die vom Herrn Erschlagenen werden eine große Menge sein. Das steht nicht erst in der Offenbarung, Kapitel 19, sondern schon in Jesaja 66. Merkt ihr, wie die Bibel eine wunderbare Einheit ist? Ein Geist hat das über die Jahrtausende hinweg inspiriert, der Geist Gottes. Der Tag des Herrn zum Gericht. Und diese Schlacht von Harmagedon, das lesen wir eben genau in Offenbarung 19, ganz ähnlich. Wir haben ja auch hier gehört, es wird eine große Menge Erschlagener sein. Und da heißt es in Offenbarung 19, ab Vers 17, ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen und das Fleisch aller der Freien, der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, also mit Jesus Christus, und mit seinem Heer. Und das Tier, der Antichrist, wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, dass aus seinem Mund hervorgeht. Und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. wo das Aas ist, das sind auch die Geier. Auch diese Stelle bezieht sich auf diese Schlacht von Harmagedon in Matthäus 24. Und im Propheten Hesekiel wiederum wird gesagt, wie lange man hier Waffen einsammelt und die Toten begräbt. Wollt ihr das wissen? Das steht in Hesekiel 39. Hesekiel 39, ich muss wieder blättern. Ja. Da lesen wir Folgendes über die Waffen in Vers 9. Die Bewohner der Städte Israels werden herauskommen und ein Feuer anzünden und die Waffen verbrennen. Kleinschilde und Großschilde, Bogen und Pfeile, Keulen und Speere und werden 7 Jahre lang damit heizen. Ja, das ist sehr, sehr erschütternd, wenn man sieht, wie viele Waffen. Da werden antike Waffen genannt, aber die haben wir heute in veränderter Form auch heute. Pistolen, Gewehre, das ist wie Pfeil und Bogen im Vergleich. Und Schilde gibt es auch heute und Panzer werden sogar in der Offenbarung bildhaft beschrieben. Also Gott hatte seinen Propheten so offenbart, wie sie es auch beschreiben konnten mit den Waffen ihrer Zeit. Und dann heißt es in Vers 12 bezüglich auch Gog und Magog. Ich denke übrigens, dass Gog und Magog zweimal kommen. Einmal bei der Schlacht von Harmagedon und dann nochmal nach dem tausendjährigen Reich. Das ist kein Widerspruch, sondern komplementär zu sehen. Und dann heißt es, dort wird man Gog und seinen ganzen Heerhaufen begraben. Das ist Hesekiel 39, Vers 11 und 12. Und man wird es das Tal des Heerhaufens von Gog nennen. Das Haus Israel wird an ihnen 7 Monate lang zu begraben haben, um das Land zu reinigen. So viele werden das sein. Es ist schrecklich, ja? Wenn Menschen sich so Satan unterstellen und gegen Gott und sein Volk Krieg führen. Aber die Mehrheit wird leider auf dem breiten Weg sein des Verderbens. Wichtig ist, dass wir uns reinigen und heiligen und dem Herrn treu dienen. Und dann wird noch gesagt, warum dieses Gericht kommt über diese Heere und diese Abgefallenen. Vers 17, die sich heiligen und reinigen für die Gärten, die Götzengärten sind gemeint, und einer anderen nachlaufen, inmitten derer, welche Schweinefleisch, Mäuse und andere Gräuel essen. Alle zusammen sollen sie weggerafft werden, spricht der Herr. Damit sind die ganzen Heiden gemeint. Die Juden durften sich ja nicht vermischen mit ihnen. Deshalb war auch dieses strenge Speisegebote. Für uns gilt, ich habe es gestern schon erklärt, Apostelgeschichte 15 vom Apostelkonzil her, sich enthalten von Götzendienst, Unzucht, Blut und Ersticktem. Aber hier nochmal deutlich, Gottes Volk hat sich vermischt mit den Heiden, deshalb kommt das Gericht und kam und kommt immer wieder über sie. Jetzt kommt aber ein positiver Ausblick, obwohl ganz am Ende von Jesaja nochmal eine deutliche Warnung steht vor der Hölle. Ja. Aber hier zunächst, jetzt kommt etwas Positives, nämlich die Weltmission. Und wenn wir die Ölberge oder Endzeitrede unseres Herrn Jesus lesen, sehen wir auch parallel nebeneinander die Gerichte, die Katastrophen, Israel, die Gemeinde und die Weltmission. Das läuft alles parallel, bis der Herr wiederkommt. Also nicht nur Gerichte, sondern auch Weltmission. Und auch das steht auch hier am Ende des Prophetenbuches Jesaja. Vers 18 folgende. Ich aber kenne ihre Werke und Pläne. Es kommt die Zeit, alle Nationen und Sprachen zusammenzubringen. Und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Ja, die Weltmission wird gehen bis an die Enden der Erde. Aus allen Nationen werden Gerettete sein, die ins himmlische Jerusalem kommen. Vers 19. Und ich will ein Zeichen an ihnen tun und aus ihrer Mitte Gerettete entsenden, zu den Heidenvölkern, nach Tarsis, Pul und Lut, die den Bogen spannen, nach Tubal und Javan, nach den fernen Inseln, die noch nichts von mir gehört haben und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie werden meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern verkündigen. Ist das nicht wunderbar? Gott wird Menschen berufen aus Israel, aber auch aus den bereits erreichten Heidennationen, um diese wieder zu anderen Nationen zu senden, damit das Evangelium, die frohe Botschaft von dem einzig wahren Gott, des Schöpfers des Himmels und der Erde und seinem Sohn Jesus Christus, allen Nationen verkündigt wird. Und der Herr Jesus sagt, ja, wenn allen verkündigt wurde das Evangelium, dann wird das Ende kommen. Und in Offenbarung 7, glaube ich, steht es, dass Menschen aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen und Nationen vor dem Thron Gottes und des Lammes stehen werden. Das heißt, es ist ein Geheimnis Gottes, dass in allen Völkern die frohe Botschaft verkündet werden muss. Deshalb sind die Bibelübersetzungen so wichtig, Deshalb ist wichtig, dass Missionare und Missionarinnen überall hinausgehen und die frohe Botschaft weitersagen. Hier wird genannt Tarsis. Man vermutet, dass das eventuell in Spanien liegt. Damals gab es ja andere Landbezeichnungen als heute. Pul und Lut, die liegen in Nordafrika. Tubal in Kleinasien und Javan ist ein anderes Wort für Griechenland, also die Regionen, die heute mit Griechenland verbunden sind. Und die fernen Inseln, auch bis nach Australien, USA, überall hin wird die frohe Botschaft erschallen, Amerika und Australien. Damals war ja bekannt Europa, Asien und Afrika. Nicht? Das war bekannt, aber Australien und Amerika, das hat man dann später entdeckt. Obwohl da auch schon Menschen gelebt haben. Früher nimmt man ja an, dass es ein Zusammenhang der Erdplatte war, die sich geteilt hat. In der Bibel gibt es Hinweise darauf und auch aufgrund der Beobachtung der Plattentektonik. Vers 20. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Heidenvölkern dem Herrn als Opfergabe herbeibringen, auf Pferden und auf Wagen und in Sänften, auf Maultieren und Dromedaren, zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem, spricht der Herr, gleich wie die Kinder Israels das Speisopfer in einem reinen Gefäß zum Haus des Herrn bringen. Das sind natürlich Ausdrucksweisen aus dem jüdischen Kontext, aus der Zeit Jesajas, was er geschaut hat. Er kannte keine Autos oder Flugzeuge und so weiter und hat eben Wagen gesehen, Sänften, und auch heute wird noch vieles auf Tieren transportiert. Es gibt aber auch Stellen, dass auf den Flügeln die Juden in ihr Land gebracht werden. Bei anderen Propheten wird das so beschrieben. Das konnte man sich damals nicht vorstellen, aber auch da wurden schon Flugzeuge geschaut. Und tatsächlich ist es so, dass die Brüder aus allen Völkern auch nach Israel heute einwandern, dass sie dort sich vereinigen und dass die Wiederkunft des Messias vorbereitet wird. Die Juden erwarten ja die erste Ankunft des Messias, aber als Christen wissen wir, es wird seine zweite Ankunft sein, seine Wiederkunft. Die Speisopfer werden hier genannt, das sind keine Opfer zur Sühnung der Sünden mehr, sondern praktisch Opfer, die das Leben in der Kraft des Geistes symbolisieren. Vers 21, und ich werde auch von ihnen, welche als Priester und Levite nehmen, spricht der Herr. Das ist sehr geheimnisvoll. Man denkt ja, nach Jesus ist das nicht mehr notwendig, aber wenn man es genau liest, im Propheten Hesekiel zum Beispiel wieder, Kapitel 40 bis 48, da wird ein Tempel beschrieben mit Maßen, mit genauen Abmessungen, die es noch nie gab in einem der bisherigen Tempel. Und das ist so detailliert und genau beschrieben, dass man nicht sagen kann, alles nur Symbolik für irgendwas Geistliches, sondern das wird wohl ein ganz realer, physisch errichteter Tempel der Zukunft sein. Und viele Ausleger, auch ich sehe das so, dass das im tausendjährigen Reich sein wird. Da werden dann aber Gedächtnisopfer dargebracht an das Opfer des Messias. Und da werden auch wieder Priester und Leviten sein. Israel wird das Heilsvolk Gottes in besonderer Weise sein, aber die Nationen werden auch Zugang haben. Jesaja 2, die werden ja hinpilgern zum Zion, und im himmlischen Jerusalem ist auch so, dass alle Geretteten aus allen Nationen, auch aus den Heidennationen, zum himmlischen Jerusalem dazugehören werden. Jerusalem ist die Welthauptstadt im Millennium, Jesaja 2, und das neue Jerusalem ist auch die Hauptstadt in Ewigkeit, Offenbarung 21 und 22. Denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor meinem Angesicht bleiben werden, spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben. Was für eine gewaltige Verheißung für Israel. Denn das Heil kommt von den Juden. Und warum diese Feindschaft gegen die Juden? Weil der Feind verhindern möchte, durch aufgehetzte Menschen, nicht nur im Islam, auch bei Rechtsradikalen und Linksradikalen und vielen anderen Richtungen, auch bei vielen Humanisten, verhindern möchte, dass Jesus wiederkommt. Und deshalb diese Feindschaft, dieser Kampf gegen die Juden durch Antisemitismus, Antijudaismus und auch Antizionismus. Denn der Feind möchte verhindern, dass Israel wieder besteht und dass Jesus seinen Fuß auf den Ölberg setzt. Liebe Freunde, wir können als Christen deshalb keine Anti-Zionisten sein. Da wird so schön gesagt, ich bin kein Antisemit, aber gegen Zionismus habe ich was und so. Das ist eine Ideologie. Ja, aber Gott hat Theodor Herzl, der wohl, wie man sagt, man weiß es nicht genau, kein gläubiger Jude war, aber trotzdem gebraucht als ein Prophet wider Willen für die Entstehung Israels. Ich möchte es einfach mal sagen, wie es ganz objektiv zu sehen ist. Vers 23, wir sind jetzt gleich am Ende, aber das ist nochmal ein schwieriger Punkt hier. Und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Es ist natürlich geschrieben in der Zeit des Alten Bundes. Was ist hier gemeint? Der Neumond, es ist ein Mondenjahr, wir haben ja auch heute Monate, aber der jüdische Kalender ist etwas anders gestaltet, das wissen wir auch, begann immer mit Neumond, der Monat, und da hat man sich Gott geweiht. Also Neumond heißt, dass man sich sein Leben Gott zur Verfügung stellt, dass man sich Gott weiht. Das wird dann wieder ganz besonders und rein verwirklicht sein, wenn der Messias regiert. Das Leben wird ganz Gott hingegeben sein. Und das Land und Volk und die ganze Erde wird zur Ruhe kommen. Schabbat heißt ja nichts anderes als Ruhe. Ja? Und das hängt nicht unbedingt von dem bestimmten Wochentag ab. Im Neuen Bund halten wir ja den Auferstehungstag Jesu Christi im Gedenken an den Sieg Jesu. Und der erste Tag der Woche Pfingsten war auch der Tag der Grundlegung der Gemeinde. Deshalb unterscheiden wir uns da in gewisser Weise von der Synagoge und auch von den Adventisten, die da am Alten Bund festhängen in vielem, dass wir sagen, als Christen gedenken wir an die Auferstehung Jesu Christi und an die Grundlegung der Gemeinde, was alles am ersten Tag der Woche war. Auch die Erscheinungen Jesu, soweit sie datiert werden, sind immer am ersten Tag der Woche gewesen. Was aber den Sabbat, die Ruhe Gottes angeht, gibt es eine wichtige Stelle im Hebräerbrief, Kapitel 4. Wir sehen ja, wie die Bibel sich selber erklärt, mit vielen Parallelen auch. Hebräer 4, ab Vers 9, da heißt es, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Und das steht im Neuen Testament, ja. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Also es geht um die Ruhe, die Gott verschaffen wird, die Ruhe für die Seele, aber auch die Ruhe vor Kriegen, die Ruhe im Land und auf der ganzen Erde, das Friedensreich des Messias. Aber wir wissen ja, am Ende wird nochmal eine Prüfung sein, wo nochmal viele Mächte bei letzten Aufstand von Gog und Magog gegen Jesus ziehen möchten, aber der Herr wird gar nicht kämpfen müssen, mit dem Hauch seines Mundes wird er sie besiegen, ganz einfach. Er spricht nur ein Wort und alles ist geklärt. Wie wunderbar, wenn Gott eingreift, da braucht es gar keine langen Kämpfe. Ein Wort und die fallen alle praktisch tot um. So ist auch im Alten Testament geschehen, na, zum Beispiel bei den Assyrern, als die Jerusalem damals erobern wollen und andere Stellen. Erst als Gott es zugelassen hat, konnten sie es tun, aber nicht vorher. Ja, und man wird dann Gott wirklich anbeten, dann die Geretteten aus allen Nationen, wenn diese Ruhe, dieser Friede, diese Weihe verwirklicht sein werden. Und jetzt der letzte Vers. Man würde ja erwarten, dass jetzt nochmal eine herrliche Ausblick kommt auf das himmlische Jerusalem und so weiter. Aber der Prophet Jesaja schließt offenbar ganz bewusst mit einer Warnung, die so wichtig ist, dass der Herr Jesus das auch mehrfach zitiert, etwa im Markus-Evangelium Kapitel 9. In den guten Übersetzungen wird dieses Zitat sogar dreimal gebracht, in denen, die verfälscht sind, nur einmal. Aber da steht es immerhin auch einmal noch drin, in Markus 9, Vers 47 bis 48 zum Beispiel. Und zwar heißt der letzte Vers bei Jesaja, und man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Erstens sagt hier Gottes Wort, dass man abfallen kann vom Glauben, was leider auch manche Kreise bestreiten durch ihre Sonderlehren bezüglich der Unverlierbarkeit des Heils. Aber abfallen heißt abfallen und nicht irgendwo hinfallen oder woher kommen, sondern abfallen kann nur, wer mal dabei war. Anderer kann gar nicht abfallen, sonst war es gar nicht echt. Ein Apfel kann nur vom Baum abfallen, wenn er am Baum war und nicht, wenn er schon von Natur aus irgendwo gefault hat. Also abfallen, von Wort her schon heißt abfallen. Und deshalb müssen wir uns warnen lassen, dass wir nicht lau werden, nicht abfallen, nicht zurückweichen im Glauben. Bleibet wachsam, bleibet in mir, sagt der Jesus, bleibet am Weinstock. Die Reben, die keine Frucht bringen, die werden sogar abgeschnitten. Aber die waren auch mal dran am Weinstock. Es ist nicht so, dass die irgendwo am Dornenstock waren. Ja, und die Abgefallenen, die werden in die ewige Verdammnis gehen. Das ist der Ort der Gehenna, der Feuerhölle, im Unterschied zum Scheol, zum Totenreich, was der Zwischenzustand ist, wo aber auch schon die Scheidung ist, diese Kluft zwischen Geretteten und Verlorenen. Siehe Lukas 16 in dem Bericht, kein Gleichnis, sondern Bericht vom reichen Mann und armen Lazarus. Und die Gehenna ist dann der endgültige Verdammungszustand der Verlorenen und auch der Abgefallenen eben, die dann auch verloren sind letztendlich. Denn das Ende ist entscheidend, nicht der Anfang des Glaubenslebens. Und das ist der Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Warum wird es ausdrücklich so betont? Weil es viele Kreise gibt, die sagen, ja, irgendwann ist vorbei, da geht das Feuer aus und dann werden sie nicht weiter gequält. Aber gerade diese Stelle, die auch im Neuen Testament mehrfach wiederholt wird, ich denke, ich kann es nicht anders verstehen. Entschuldigung, ich würde mir auch wünschen, dass die Qual aufhört, klar. Aber hier steht, dass das nicht aufhört. Und deshalb ist es so eine ernste Realität, zu warnen vor dieser ewigen Qual derer Menschen, die verloren sind. Und dass wir wirklich sie einladen, unter Gebet, unter Flehen, komm doch zu Jesus, solange es noch Tag ist. Kehre um von deinem Weg der Verlorenheit. Noch ist Gnadenzeit. Gib dem Herrn dein Leben. Jetzt nicht nur aus Angst vor der Hölle, sondern aus Liebe zum Herrn, der uns so geliebt hat, dass es sein Leben für uns in den Tod gab. Denn es heißt im Johannesevangelium Kapitel 3, so oder auch so sehr, in dieser Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn dahin gab, in den Tod gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Amen. Ich lade euch ein zum Gebet und bitte euch, dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, die einzige Hoffnung für jeden Menschen, in den Himmel zu kommen. Und so bitten wir dich, stärke unseren Glauben, bewahre uns vor dem Lauwerden und Abfallen und rette die, die noch verloren sind, auch in unserem Umfeld. Lass uns ein Licht sein für dich und schenk, dass wir das, was wir in dieser Bibelwoche gehört haben, weitergeben, alles, was von dir war. Und sollte etwas nicht von dir gewesen sein, dann nimm es weg, aber lass uns das bewahren, was von dir war, damit es in einem guten und von deinem Blut gereinigten Herzen Frucht bringt für die Zeit und Ewigkeit. Amen.